die Leute haben sich zusammengetan, weil es gab nicht so viel zu essen zum Beispiel. Und dann eine hat Reis übergebracht, der andere Fleisch, der andere Gemüse und dann haben einen riesigen Topf gekocht für alle Familien und so weiter. So, dass diese Solidarität, das war immer präsent bei uns. Und diese Punk oder Hardcore-Punk-Szene hat so viel damit auch zu tun, dass man zusammen was schafft. Und das hat mich einfach geprägt.
Herzlich willkommen bei Global Village 069, dem Podcast, der die internationale Vielfalt von Frankfurt am Main zelebriert. Hier spreche ich mit Frankfurterinnen und Frankfurtern, die ihre Wurzeln in einem anderen Land haben und die aus der kleinen Metropole am Main einen der großartigsten Melting Pots überhaupt machen. Ich bin Marie Wendling, eingefleischte Globetrotterin und Wahlfrankfurterin. Schön, dass ihr hier seid. Gude und Hola! Herzlich willkommen zu dieser Folge von Global Village 069, die Welt zu Hause in Frankfurt. Dieses Mal geht unsere Weltreise in Rhein-Main in eines der schönsten Länder, die ich je das Glück hatte zu bereisen. Es geht um Peru. Ich war 2018 dort und ich war einfach hin und weg von der Landschaft, der Geschichte, den Städten, der Kultur, dem Essen und ganz besonders auch von der Lebensfreude und der Herzlichkeit der Menschen dort. Und ich freue mich dementsprechend auch sehr, für diese Folge einen Gast am Mikrofon zu haben, der vor Lebensfreude und vor allem vor Kreativität nur so sprüht. Die Rede ist von Carlos Palacios. Carlos' Leben ist voll und ganz von Musik bestimmt und von Musik durchdrungen. Seine erste Liebe galt dabei dem Hardcore-Punk. Er betreibt seit fast 30 Jahren das Label Entes Anomicos und arbeitet damit KünstlerInnen vor allem in Lateinamerika zusammen. Carlos ist aber auch in Rhein-Main aktiv, nämlich als Salsa-DJ, sowohl solo als auch mit dem Kollektiv Frankfurt All-Stars. Wir sprechen darüber, wie es kam, dass er zum Hardcore-Punk-Fan wurde. Er erklärt mir, was eine Wall of Death ist und wie Hardcore-Punk und Salsa zusammenpassen. Die passen nämlich auf den ersten Blick gar nicht, aber auf den zweiten Blick sehr, sehr gut zusammen. Carlos berichtet außerdem, wie er es schafft, einen so wahnsinnig hohen künstlerischen Output zu haben und warum es zu seiner Philosophie gehört, ohne Erwartungen durchs Leben zu gehen. Und natürlich geht es auch darum, wo wir alle Peru in Frankfurt entdecken können, sei es natürlich zum Essen auf dem Teller oder eben bei einer von Carlos Salsa-Partys. Okay, fast genug gebabbelt. Bevor wir von Carlos hören, kommt hier erstmal
der Ländersteckbrief.
Republik Peru.
Einwohnerzahl.
34 Millionen.
Landessprache.
Die offizielle Sprache ist Spanisch, aber auch indigene Sprachen wie Quechua oder Aymara sind Amtssprachen und werden in einigen Regionen von der Mehrheit der Bevölkerung gesprochen.
Hauptstadt
ist Lima. Die Metropolregion Lima schließt Carlos' Herkunftsstadt Callao mit ein und ist mit ca. 11 Millionen EinwohnerInnen mit Abstand die größte Stadt des Landes.
Gut zu wissen.
Ja, als Deutsche essen wir so gerne Kartoffeln, dass sie sogar unser Spitzname geworden sind. Dabei kommt die Kartoffel nicht aus Deutschland, noch nicht mal aus Europa, sondern aus den Anden, unter anderem eben aus Peru. Das Land ist vollkommen verrückt nach der Knolle und dort beschränkt man sich auch nicht auf festkochend oder mehlig kochend. Nein, es gibt dort sage und schreibe 4000 Kartoffelsorten. Und diese Vielfalt ist nur eines der Highlights der peruanischen Küche, über die Carlos uns noch später mehr berichten wird.
Das Sprichwort:
Si no funciona hoy, funcionará mañana. Und das bedeutet so viel wie, wenn heute nicht klappt, sollte morgen klappen. Bedeutet für uns, dass wir in dem Moment nicht so viele Sorgen machen müssen, weil irgendwas klappt das. Und wenn das nicht klappt, dann klappt das nicht. Also man hat nicht so viel Einfluss noch. Versuchen kann man schon, aber muss man sich nicht irgendwie den Kopf zerbrechen, wenn etwas nicht klappt.
Entfernung von Frankfurt.
Luftlinie sind es 10.644 Kilometer bis nach Lima.
Unterwegs in Frankfurt
sind laut Statistik 361 Menschen mit peruanischer Staatsangehörigkeit. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Carlos. Herzlich willkommen bei Global Village 069, lieber Carlos. Hi!
Hallo. Willkommen auch daheim.
Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einladung zu dir nach Hause.
Gerne.
Ja, Podcast, die Leute können ja nicht sehen, wie es hier aussieht, aber ich kann es kurz beschreiben. Ich gucke hier auf eine riesen Schallplattensammlung. Hinter dir steht deine Anlage mit Plattenspieler. Du hast gerade Wasser serviert auf kleinen Untersetzern in Schallplattenform. Also dein Lebensthema Musik ist hier überall präsent. So.
Ja, hat mich schon geprägt, immer. Also bei uns ist Musik kein Umgebe.
Bei dir in der Familie oder?
Bei uns in der Kultur. Bei uns in Peru, wo ich gewachsen bin. Ich bin bis ich 24 Jahre alt war in Lima, also genau in Callao. Hm. Das ist in der Küste von Peru. Und Musik ist alles. Also nicht nur bei meiner Familie, sondern bei alles, das uns zusammengebracht hat. Es war immer Musik, den Mittelpunkt.
Ja, ja. Wir werden da gleich ja noch viel drüber sprechen, genau, was für Genres von Musik dich besonders geprägt haben. Genau, und ich möchte mit dem ersten Genre anfangen. Korrigiere mich, wenn ich das falsch. Hardcore-Punk?
Mhm.
Hardcore-Punk.
Genau, so sagt man das.
Und zwar bist du nicht nur ein großer Fan von Hardcore-Punk, und wir sprechen auch gleich darüber, wie das kam, sondern du bist auch ein Label-Gründer und Inhaber und Mastermind und überhaupt alles vom Label Entes Anomicos.
Richtig.
Kannst du mal beschreiben, was machst du auf dem Label, was bringst du da alles raus?
Eigentlich alles, was mit Musik zu tun hat, und ich bringe raus Schallplatten, CDs und Kassetten und auch online, also Download-Sachen. Und das ist grundsätzlich Underground-Musik. Ich habe mich schon spezialisiert in Hardcore-Punk, aber es gibt verschiedene Musikrichtungen, die mich interessieren und dann auch rausbringen, weil grundsätzlich muss mich dann erstmal mir gefallen und danach bringe ich das raus. Ich habe das Glück, dass ich extrem viel gemacht habe damit, weil ich eigentlich interessiert bin. Und das kommen immer wieder neue Sachen, dass ich gerne höre. Und ich glaube nicht, dieser Satz, wo steht, dass Musik tot ist oder nicht Gutes kommt. Momentan ist es nicht wahr. Es gibt immer wieder gute Musik, das rauskommt, muss man nur suchen.
Ah, okay. Und wie suchst du? Wie machst du das?
Von daher, dass ich seit fast 30 Jahren in diese Arbeit sozusagen bin, es kommen, dass Bands mir schreiben, Links schicken, oder weil ich auch gerne Musik sammle, dann finde ich auch einen Schallplattenladen oder irgendwo. Ich finde immer was. Entweder weil ich ein Cover Artwork interessant finde oder weil ich dann irgendwie von Erzählung mitbekommen habe, dass du musst das anhören, und dann höre ich das und dann entweder gefällt mir oder gefällt mir nicht. Meistens gefällt mir eigentlich.
Schön, ja.
Es gibt ganz wenig Sachen, die mir nicht gefallen.
Hm.
Also ganz, ganz, ganz wenig.
Was musst du haben, damit es dir gefällt?
Dass mir ein Gefühl gibt, egal welche das ist, entweder Liebe oder Gelassenheit oder Angst, oder es kann eine komplette Schreienstimme sein, aber irgendwas bringt mir das, das mir interessiert. Ich habe mich schon sehr viel beschäftigt mit, was macht mein Gehirn Musik oder was macht Musik im Gehirn.
Ja.
Und das ist genau, was ich jetzt feststellen kann. Es gibt mir Emotionen.
Ja.
Und das ist genau, was ich suche. Neue Klänge, neue Emotionen oder irgendwas, wo ich denke, okay, wie kann man das in der Lage sein, zu spielen oder zu kreieren? Und ja, das ist es.
Ja, schön. Hm. Und Musik auf Tonträgern ist das eine, und du bringst ja aber auch Zines raus auf dem Label, oder?
Genau.
Ne, genau. Kannst du mal erklären, was ist ein Zine?
Ein Zine ist wie ein Magazin, wie ein Schreibschiff oder irgend sowas, wo du dann was lesen kannst. Aber ein Fanzine ist, dass man das selbst macht. Also du brauchst keine Verlag oder irgendeine Firma, das für dich das macht, sondern dass du nimmst Papier, schreibst du, was du willst, machst Kopien und verteilst oder verkaufst es. Das ist das perfekte Beispiel von, ich kann selber was herstellen oder was gestalten.
Und Du hast gerade gesagt, verteilen oder verkaufen. Ich hatte gelesen bei einem Zine im Vorwort, das du geschrieben hast, wenn ihr das hier in den Händen haltet, bitte kopieren, bitte weiterverteilen. Mhm. Und das ist ja auch mit deiner Musik so und mit der Musik auf Entes Anomikos, dass du das frei zugänglich machst. Mhm. Warum ist dir das so wichtig?
Weil es genauso, wie ich mich fühle, als ich freue mich, wenn ich was höre, dass ich dann entweder in meinem Computer haben kann oder dass ich dann in der Hand habe von irgendjemand. Und das ist diese Freude, dass, weil Kunst muss zugänglich sein. Es ist keine Elite-Sache. Es muss offen sein. Und von Anfang an war, und das hat mir der Hardcore-Pan gelehrt, sozusagen zu teilen.
Ja, ist das, dass du merkst, irgendwie Hardcore-Punk, weil das mehr Underground ist? Ist es nicht so kommerzialisiert dann?
Ja, genau. Also es gibt so eine Paradox in diese Sache, weil viele Bands versuchen, das Underground zu bleiben, aber gleichzeitig will man dann das beizubringen, dass du was machst. Und das ist, ob du dann, wie du das irgendwie schaffst, dass das nicht so groß wird oder das nicht mehr Underground ist, aber wenn du dann ein bisschen groß bist, dann bist du nicht mehr Underground, das ist schlecht. Das ist ziemlich kompliziert, diese Paradox. Aber ich arbeite in einer ganz, nicht kleinen Scale, aber ich arbeite nicht so Mainstream.
Und also nicht Mainstream trifft auch zu auf die Tonträger zum Teil, die du über das Label anbietest. Mhm. Also das ist ja alles von eben klar Schallplatten, aber auch CDs und sogar Kassetten.
Ja.
Und das fand ich ganz spannend, dass da noch ein Markt für da ist. Oder Markt ist vielleicht das falsche Wort, weil es ist ja nicht kommerziell, aber dass da noch Abnehmer für da sind.
Ja, schon. Es gibt immer wieder. Also ich habe angefangen mit Kassetten und deswegen bleibe ich mit Kassetten. Ich finde Kassetten von Klang her sehr warm. Und meistens ist es so, dass die Kassetten so einen Klang wie eine alte FM-Radio hat. Also, falls jemand weiß, was Radio hören ist. Weil das ist auch nicht so.
Radio hören ist ähnlich wie Podcast hören.
Ja, genau. Ja. Aber also meine Erinnerung ist, dass zum Beispiel, es gibt zwei Teile, AM und FM, ne?
Ja.
Und der AM-Klang ist wie dreckig. Ist nicht klar. Und das, wenn man dann von Station zu Station, Radiosendung zu Radiosendung geht, dass diese Klang, ich liebe das.
Ja.
Und die Kassetten haben diesen Klang meistens. Und das ist schon, dass man sehen kann, jeder kann das machen.
Ja, so ein bisschen was Körniges.
Ja. Schallplatten auch. Eine weniger Klang, aber Kassetten haben irgendwas, das irgendwie dann für mich interessant ist.
Und als Objekt ist das natürlich sehr nostalgisch, ne? Ja, das bringt bei mir auch Nostalgie hoch, genau.
Ich finde, heutzutage weiß man nicht, was Kassette ist, weil das, klar, es ist eine andere Seite, aber es gibt einen Markt dafür.
Schön. Und du arbeitest jetzt hier von Dietzenbach aus. Sind alle Künstlerinnen und Künstler und Bands auf dem Label in Lateinamerika?
Die meisten, ja. Also es gibt viele, dass ich dann in Italien habe oder mit denen gearbeitet habe in Italien, ein paar in Deutschland, in Spanien auch. Also die Idee von Entes Anomikos damals war, die Szene von Callao bzw. von Lima zu helfen oder mit denen zu arbeiten. Und als ich nach Deutschland gekommen bin, dann mein erster Gedanke war dann, ich will dann weiterhelfen, diese lateinamerikanischen Bands. Aber mit den Jahren hat sich dann irgendwie teilweise verändern, wo ich dann, egal von welchem Land das ist, also ich habe mit einer Band aus Kosovo, dann Russland auch, Japan, also ist es egal, wohin das ist.
Und wie darf man sich das vorstellen? Das ist ja also remote hoch.
Ja, Internet ist der Hammer. Internet hat alles verändert.
Ja.
Alles, komplett alles. Also damals war nur Post, also normale Brief oder sonstige Paketen. Und seit dem Internet ist das alles super schnell. Also hat sich auch zum Guten bis zum Schlechten verändern, aber für Kommunikation her, das ist einfach praktisch.
Ja, ja. Du hattest das so schön beschrieben, aber wie das früher war, dass du dann riesige Pakete bekommen und verschickt hast.
Genau. Das war schon dieses Ritual, jedes Mal, also jede zweite Woche zur Post zu gehen mit einer Tasche voll mit Paketen, das ich dann verschickt habe, mit der Hoffnung, dass das kommt, erstmal.
Ja.
Das zweite, dass man eine Antwort bekommt. Ne? Also das war meistens so nach einem Monat, hat man schon was bekommen. Ja.
Was für eine schöne Sache. Das ist wie Brieffreundschaften, nur auch nochmal potenziert. Ne?
Genau, also eigentlich schon, weil ich habe so Leute, mit denen ich mich vor, keine Ahnung, 20, 25 Jahren schon Pakete geschickt habe, wir haben noch immer noch Kontakt per WhatsApp oder keine Ahnung jetzt. Aber immer noch.
Toll.
Ja, es ist echt cool.
Toll. Und ich möchte mal einen kleinen Sprung zurück machen zum Anfang von deiner Liebe zu Hardcore-Punk. Mhm. Wie kam das, dass du zum Hardcore-Punk gekommen bist?
Das war Zufall. Ich habe drei ältere Geschwister, die haben damals New Wave und Gothic und Hardcore, aber nicht so richtig gehört. Die werden mehr so New Wave sein, also 80er Jahre, ne? Da habe ich dann meinen ersten Kontakt mit Rockmusik gehabt, aber dass ich tatsächlich Hardcore-Punk gehört habe, das war, weil ich zufällig in ein Konzert geraten bin, wo ich dann in einen Stadtteil von Lima spazieren gegangen bin und dann habe ich was gehört und dann bin ich dahin gegangen und gefragt, was ist das? Jemand hat ein Konzert und ich dachte, okay, ich bezahle jetzt, wie viel das kostet, weil keine Ahnung, ich will gucken, was das ist. Und das war gratis. Und dann bin ich dann sofort reingegangen und das habe ich alles erlebt. Und ich dachte, oh Gott, das ist genau, was ich will. Ja, und seitdem war das schon 6, 7 Jahre, wo ich dann fast dreimal die Woche zum Konzert gegangen bin.
Also der Funke ist sofort, das war Liebe auf den ersten Blick, sondern Liebe aufs erste Hören. So,
das war also von Atmosphäre her, von was man hören konnte, von die verschiedenen Leuten, das da waren. Also auch so, ich habe nie vorher Punks gesehen. Und da habe ich dann extrem viele gesehen auf einmal. Also das war so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist das, was ist das? Das sieht cool aus und keine Ahnung. Ne? Und ich war, wie viel war ich? 15 oder irgend sowas.
Also auch genau das richtige Alter, um so seinen Tribe zu entdecken.
Genau.
Du hast im Vorgespräch auch so schön beschrieben, wie du bei diesem Konzert in die Wall of Death geraten bist. Mhm. Kannst du beschreiben, was ist die Wall of Death?
Also es ist so, dass es gibt verschiedene Arten von Tanzen und Wall of Death ist, dass das Publikum in zwei Teile sich verteilt und wenn die Musik dann richtig hart wird, dann diese zwei Gruppen von Menschen zusammenkommen und Pogo tanzen. Aber ich wusste das nicht, was das ist. Und ich war einfach nur in der Mitte von dem Raum sozusagen. Und dann plötzlich hat alles angefangen und ich war dann auf dem Boden und jemand hat mich geholfen, dann aufzustehen und auf der Seite gelassen. Und das war, wo ich dann nicht dachte, wie cool ist das, dass jemand mir hilft, obwohl keiner mir hier kennt. Ne? Und das war auch so diese, jeder passt auf jede auf und versucht dann Spaß zu haben, ohne sich so richtig verletzen. Ich habe paarmals jemand verletzt, aber im Pogo-Tanz, weil es ist einfach so, man muss aufpassen einfach, ne? Aber man macht das nicht bewusst oder mit einem Ziel, jemanden zu verletzen, das ist nicht der Grund.
Nein, gar nicht.
Genau, und das war auch so, und ich dachte, oh Gott, das ist auch, was machen die denn jetzt? Und das war echt eine krasse Erfahrung.
Ich war einmal oder zweimal in einem Moshpit drin und das, also Wall of Death klingt wie, das ist für Leute, für die ein Moshpit zu zahm ist.
Ja, das ist die nächste Stufe.
Das ist die nächste Stufe. Ja. Also Hut ab.
Ja.
Und auch, um das nochmal so in den Kontext zu setzen, das war keine große Szene, oder? Also Hardcore-Punk ist...
Also von daher, dass in Lima ungefähr damals, keine Ahnung, 9 Millionen Leute geboren haben, das war schon 0,01% die Leute, die das hören, weil Rockmusik hat eine andere Geschichte in Lima, beziehungsweise in dem Peru, weil es gab in den 60er Jahren gab ein Verbot von der Regierung, dass man keine Musik auf Englisch hören durfte, Radios haben keine Musik auf Englisch gespielt. Es gab nur diese Gesetz, das musste nur Künstler, lokale Künstler sein mit Spanisch Texte. Und das hat verhindert, dass die Rockmusikszene dann groß wurde. Und deswegen ist es so, dass, also, weil das ist Küste ist und Lateinamerika mehr so Salsa, Merengue, Mambo und so weiter ist. Und Rockmusik war dann wirklich ziemlich anders. Und das war nicht so geprägt. Also jetzt ist es schon anders, ne? Aber damals in den 80er Jahren war, es gab nur 3 Bands, das auf Englisch gesungen haben wahrscheinlich. Und die Kontrabewegung war, wir machen Hardcore-Punk oder Punk auf Spanisch mit sehr, sehr politischen Texten. Und diese Gesetze irgendwie umzugehen.
Und hatte ich das, also war dir das von Anfang an auch wichtig, dass dieses Politische, hatte ich das auch angesprochen? Oder war das ja, erstmal nur?
Schon, weil es ist nicht nur in Peru, aber in ganz Lateinamerika, die politische Situation ist immer schlecht. Ich kann mich nicht daran erinnern, an eine Regierung, wo wirklich alles gut war oder zumindest mehr als die Hälfte gut war. Und das ist immer diese, es ist ein Thema. Und deswegen widerspiegelt sich deine Musik.
Im Vorgespräch hatte ich dich auch gefragt, was dir an der Musik so gefallen hat. Und du hast gesagt Chaos.
Ja. Aber das ist eine organisierte Chaos.
Was meinst du damit?
Es gibt manche Sachen, die man machen kann, wie zum Beispiel diese Power-Tanz. Das ist ein Chaos. Also wenn du von außen betrachtest, das ist, wieso streiten sie die alle? Das ist kein Streit. Das ist ein Chaos, das irgendwie kanalisiert ist, in was Gemeinsames zu schaffen. Ne? Von daher, das gefällt mir auch, weil das ist Chaos. Aber man muss dann irgendwie dann diese Chaos auch damit umgehen können.
Das vermute ich mal, hilft dir auch sehr in deinem Hauptberuf.
Ja, schon.
Magst du verraten, was du hauptberuflich machst?
Ich bin Grundschullehrer. Genau, ich habe eine Klasse, ich arbeite als Klassenlehrer mit einer Klasse und ich unterrichte Spanisch, Kunst und ein bisschen Phonetik.
Ja, weil ich hatte dich das gefragt im Vorgespräch nach deinem Hauptberuf, weil du so einen hohen Output hast mit Endless Anomicos und du machst ja nicht nur das Label, was du außerdem jetzt als neuen Side-Hustle machst, darauf kommen wir später, aber ich fand es Wahnsinn, dass du so einen hohen Output hast und daneben noch einen Hauptberuf. Wie schaffst du diesen hohen Output?
Ich schlafe wenig. Ich schlafe nicht so viel und deswegen habe ich viele Stunden. Also ich bin auch Vater von 2 Kindern und glücklich verheiratet. Bedeutet, dass mein Leben nicht nur ein Teil ist, das sind verschiedene Bereiche. Und das alles zu kombinieren, dass jeder Bereich ein Chaos hat und das alles zu kombinieren, dass mir irgendwie nicht so Stress oder so viel Stress bereitet, das ist eine Kunst. Und Gott sei Dank schaffe ich das.
Ja, das ist wirklich eine Kunst. Und du hast auch eine andere Sache gesagt im Vorgespräch zum Thema deiner Arbeitsweise, die ich total spannend fand, nämlich, dass du am liebsten ohne Deadlines arbeitest. Und ohne Druck. Und was ich da so spannend fand, war, dass ich normalerweise immer höre, oh, wenn ich keine Deadline habe, dann mache ich nichts. Wenn ich brauche eine Deadline und sonst mache ich nichts. Und bei dir scheint es umgedreht zu sein.
Ja, es gibt mir dann Ruhe. Also mental bereite ich mich vor, was ich dann schaffen soll. Wenn um die Arbeit geht, klar, habe ich Deadlines und das ist auch okay, weil das ist nicht nur eine Sache von mir, sondern ich arbeite mit Kollegen und so weiter. Da habe ich auch schon Deadlines, dass ich respektieren muss und mache ich auch, aber alles andere lasse ich ein bisschen freier, weil genau diesen Druck nicht haben will, weil mit Druck kann ich nicht arbeiten. Ich kann das nicht. Also auch wenn ich Deadlines habe, versuche ich vorzuarbeiten oder alles so zu vorbereiten, dass ich dann diese Deadlines nicht abhängig davon bin.
Ja. Ich habe das Gefühl, für viele ist Deadlines die Motivation, die sie brauchen.
Ja, wahrscheinlich schon.
Ja. Was würdest du sagen, ist dann für dich die Motivation?
Spaß haben. Ja, das muss. Sonst mache ich nichts. Und ich finde, in alle Sachen Spaß. Also es ist nicht, dass ich sage, nee, das mache ich nicht. Vielleicht in der ersten Moment, aber dann mache ich das und ich denke, okay, gut, habe ich was erreicht jetzt. Ich habe was geschafft.
Spaß als Motivation statt Druck. Ich würde sagen, das können wir uns auch auf ein T-Shirt schreiben. Das ist sehr, ich versuche das auch. Ja. Und das gelingt auch oft, aber es gelingt mir noch nicht so gut wie dir. Also das ist sehr, sehr inspirierend.
Ja, danke.
Gern, ja, gern. Du hattest auch im Vorgespräch den Begriff Alpinista genannt. Ja, ja. Kannst du kurz erklären, was das ist und wie das mit dir zusammenhängt?
Okay, also Alpinismo ist so ein Konzept, das sehr geprägt in den 80er Jahren war bei uns und weil die politische Situation, soziale Situation sehr traurig war eigentlich und das als Defense oder als Schutz hat man irgendwie gesagt oder gedacht, ja, mir ist nicht wichtig oder ich nehme das nicht alles so ernst. Und da konnte man schon sagen, okay, ich kann mit meinem Leben weitergehen, wenn mir nicht irgendwie stört. Und das hat sich etabliert mit diesem Konzept Alpinismo, ist ein Stück weit so Nihilismus.
Mhm.
Ja, würde ich sagen, dass ich bin derjenige, das irgendwie was schaffen kann oder was machen kann. Und was herum ist, will mich nicht irgendwie prägen oder hindern.
Ja, so ein bisschen Unbeirrbarkeit auch. Ne? Ja, okay. Also das ist Alpinismo und jetzt von diesem Namen wollte ich mal zum Namen Entisanomikos. Kannst du erklären, was bedeutet das übersetzt und wie bist du zu dem Namen gekommen?
Also Entisanomikos ist so viel wie Wissen ohne Kontrolle. Und das hat auch mit Alpinismus zu tun, weil dann musst du dann diese Nihilismus in dir haben und so weiter. Ne? Ich kam mit den Zanomikos nicht so schnell. Also ich finde, die Namen zu Projekten zu geben, fällt mir schwer.
Ja, klar.
Ja, und das war auch bei Entisanomikos. Und damals war ich in der Uni, in der zweiten Semester in der Uni in Lima. Und ich musste ein Buch lesen über verschiedene politische Richtungen, also von Demokratie, Anarchismus und keine Ahnung was, also Kommunismus und so weiter. Und in diesem Buch stand auch Pros und Kontras bei jedem, dass man am Ende sich einen Überblick selbst schaffen konnte, was passt oder was finde ich gut, was finde ich nicht gut und nicht bewerten, sondern nur so kennenlernen. Und das hieß La Sociedad Anómica. Dann habe ich, weil damals nicht so mit Internet war, habe ich ein Wörterbuch gesucht, was Anomia bedeutet, und zwar ohne Kontrolle. Und da habe ich schon geprägt, ohne Kontrolle, das bedeutet nicht, dass alles chaotisch sein soll, sondern dass irgendwie man Freiheit hat. Und dann das Entes kam, weil ich mit Freunden einmal in ein Paar war, wir haben getrunken und so weiter. Und eine von denen, von meinen Freunden, sagte, ja, guck mal, diese Ente ist besoffen. Und ich wusste, okay, Enten ist es nicht wie ein Phantom, sondern irgendein Wesen. Und wir sind alle Wesen. Also dann passt mir der Anomikos. Und dann habe ich dann Entes Anomikos. Also genau, und dann kam das plötzlich.
Und auch da ist im Namen schon drin, ja, ohne Druck auch.
Ja,
ne?
Genau.
Ja,
das
genau.
Kam einfach so.
Ja, mit Freiheit, genau. Ja. Und wie kam das, dass du Entisanomikos gegründet hast?
Weil ich wollte was machen. Weil ich war, nach diesem Konzert, wo ich dann gewesen war, war ich dann in vielen anderen Konzerten und ich habe die Möglichkeit, Leute kennenzulernen, das auch in meinem Alter waren, weil damals war diese Szene sehr Teenie-Szene. So 16, 17, 15, bis die Älteste, das damals kennengelernt haben, war 22. Also wir waren
so alt.
Ja, damals schon, mit 15, 16, 22 schon alt.
Das stimmt.
Man ist Mitte in der Uni und so weiter. Und ich war immer noch in der weiterführenden Schule damals. Ja, genau. Und dann ein Gespräch nach der anderen, was machst du, was gefällt dir und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich was machen, weil ich will drin bleiben in dieser Szene. Und dann kam erstmal das Fanzine. Also ich habe erstmal für eine andere Fanzine geschrieben, so Artikel über Politik und jung zu sein in der Politik oder in der Gesellschaft. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das für jemand anderes schreibe, kann ich auch für mich selbst. Und das ist genau die Idee von Punk. Ne? Ich kann das alles schaffen. Und dann habe ich das geschafft. Und dann habe ich dann mehrere Aufgaben rausgebracht, mit Hilfe von Freunden. Meine kleine Schwester hat dann auch geholfen, weil sie Design studiert hat und dann hat mit Computer was gemacht damals. Und dann kam die Idee von Label, weil eine Band, das ich interviewt habe für meine erste Aufgabe, eine Kassette hatte und wusste nicht, wohin. Und weil ich viele Leute kennengelernt habe in dieser Zeit, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich dann ein Label für euch. Und dann hat das alles angefangen und dann kam die nächste Band, die nächste Band und so weiter.
Das ist auch sehr empowernd, dieses irgendwie Punk, ich kann das machen und ich kann einfach loslegen und brauche dafür jetzt keine Ausbildung oder kein Kapital, sondern ich mache einfach.
Das gab zwei Faktoren, dass das deswegen für mich interessant war, weil ich jung war und wenn man jung ist, glaubt man, dass man alles machen kann und das ist tatsächlich so. Und das Zweite ist, dass man in eine Zusammenarbeit mit anderen Menschen oder in Kontakt mit anderen Menschen kommt, mit verschiedenen Ideen und so weiter. Und das ist, was für mich in dem Moment interessant war, kennenzulernen, was alle denken oder was man mit wer kann man dann arbeiten oder in welche Maß kann man arbeiten. Und man hat nicht so viel Geld gebraucht, das sowieso damals nicht so viel gab. Also von daher, das haben wir... Diese Zusammengehörigkeit gehört auch zu unserem Lebensstil, weil ich in eine sehr, sehr schwierige Zeit groß geworden bin, wo Terrorismus gab, wo Bürgerkrieg gab. Die Leute haben sich zusammengetan, weil es gab nicht so viel zu essen zum Beispiel. Dann eine hat Reis übergebracht, der andere Fleisch, der andere Gemüse und dann haben einen riesigen Topf gekocht für alle Familien und so weiter. So dass diese Solidarität, das war immer präsent bei uns. Und diese Punk- oder Hardcore-Punk-Szene hat so viel damit auch zu tun, dass man zusammen was schafft. Und das hat mich einfach geprägt.
Ach, danke nochmal für den Kontext, weil also ich war vor 7 Jahren in Peru, aber jetzt als Touristin und war vollkommen verzaubert und das war so mein Highlight von einer großen Südamerika-Reise und klar, du hattest gesagt, politisch war es immer schwierig, es ist super schwierig, aber dieses Ausmaß an Knappheit, an Armut zum Beispiel, dass dann eben Lebensmittel knapp waren, das war mir nicht bewusst, dass es damals
krass war. Also ich habe eine ganz geprägte Erinnerung, und zwar, ich war wahrscheinlich 10 oder sowas, 10, 11, und wir mussten zu der Polizeistation gehen und 3-4 Stunden in fast 40 Grad warm eine Schlange warten, weil die Polizei uns Ticket für Essen gegeben hat. Dass man als Familie 1 Kilo Reis umsonst bekommen hat und so weiter. Und das war eine riesige Schlange. Man musste dann 4 Stunden in der Sonne warten, bis man ein Ticket bekommen hat. Ne? Und die Familie hat so gemacht, dass viele von einer Familie in der Reihe kamen, dass man dann mehrere Tickets bekommen hat. Und das war immer ein Kampf, weil eine wollte dann erst kommen und die andere hat das nicht gelassen und so weiter. Okay. Und als ich 10-Jährige, dann musste ich dann mit meiner Schwester, 9-Jährige Schwester, dann auch dann 3-4 Stunden da warten und hoffen, dass, wenn wir drankommen, noch Tickets kamen. Das war echt schon... Und ich weiß noch genau einen Moment, wo ich dann dachte, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt gehen, weil ich hatte keinen Bock mehr.
Ja, natürlich.
Aber ich musste dann bleiben. Ja, ist schon nicht cool.
Nein, wirklich ganz extreme Umstände. Und klar, weil es in dem Alter prägt dich das natürlich besonders. Ja. Du hast deine Schwester erwähnt. Und was ich ganz besonders spannend fand, normalerweise oder häufig ist es ja so, dass wenn Menschen im Musikbusiness hinter den Kulissen sind und ein Label haben, dass die angefangen haben als Musiker selbst oder in einer Band. Du hattest erzählt, du hast auch mal versucht, das war auch mit deiner Schwester?
Ja, wir haben das jetzt zweimal, das hat nicht geklappt. Also das war viel zu Punk. Also ja, das war viel zu viel. Also das war so, dass wir schon gemerkt haben, nee, das ist nicht unsere, Sache.
Ja.
Also ich wollte immer eine Band haben, weil das hat damit zu tun. Ich wollte, also ich arbeite sehr gerne im Hintergrund, aber ich wollte auch was, aber hat das nicht geklappt. Wie ist voll groß.
Ja, das ist tatsächlich ein schöner Segway. Ich möchte noch ganz kurz, bevor wir über das andere sprechen, sagen, wo finden die Leute Entesanomikos?
Im Internet. Wie alles jetzt. Und zwar unter entesanomikos.com. Und da sind alle Links und alle Sachen, das mit der Arbeit, das ich mache, das ist alles dokumentiert.
Ich werde das auch alles verlinken in den Shownotes und dein Instagram-Kanal natürlich auch, genau. Und jetzt, genau, du sagtest, bis vor kurzem warst du nicht als Musiker praktisch on stage aktiv, aber das ändert sich ja gerade. Kannst du mal erzählen, was ist denn da jetzt los bei dir?
Also alles oder vieles, was ich jetzt im Leben mit diesen Kunstsachen erreicht habe, das war Zufall. Und teilweise denke ich Schicksal. Ich habe vor dieses Jahr angefangen, DJ zu machen, also DJ-Sets zu machen, jetzt grundsätzlich Salsa oder Latin-Sounds auf Schallplatten, weil ich eigentlich sehr viel Schallplatten habe und irgendwann dachte ich, okay, das wäre cool, das zu tun. Und das hat angefangen, dass ich eine kleine Läden in Offenbach besucht habe, wo Schallplatten verkauft wurden. Und der Besitzer hat gefragt, ja, was für Musik hörst du oder was sammelst du? Dann habe ich so ein bisschen gesagt und dann sagte ich, ja, dann komm einfach und mach ein Set. Ich war überrumpelt. Ich war so, was? Ja, darf ich? Ja, klar, komm einfach. Und daheim, also hier habe ich keinen Mixer, ich habe nur eine Schallplattenspieler. Ich kann nicht mixen hier. Hm. Aber ich weiß genau, wie man dann Playlists schaffen kann oder welche Musik mit welchem passt oder welche Lied passt mit einer anderen. Weil ich auch damals in Peru und auch hier also eine Radiosendung habe. Mhm. Also von daher weiß ich irgendwie so, wie das funktioniert mit dieser Atmosphäre, dass man kreieren kann. Und dann habe ich gedacht, okay, dann versuche ich mal einmal ein Set zu schaffen. Das war 2 Stunden Set und das war echt cool für mich. So cool.
Also man merkt, du strahlst auch richtig.
Ja, ja. Ja, genau. Ja, das gibt mir echt richtig Freude. Und seitdem habe ich dann angefangen zu schreiben, wer will dann ein Set haben oder wo kann ich dann mein Set präsentieren und so weiter. Und da hat sich dann wirklich sehr, sehr ergeben, dass mindestens 2-mal im Monat ich auflege jetzt.
Und das ist auch wieder dieses Mindset von, ich mache einfach.
Nein, ich mache einfach, ja.
Und ganz kurz, du hast die Radiosendung erwähnt, du bist auf Radio X, richtig?
Ich fange nächste Woche schon, ja.
Nächste Freitag
fange ich an.
Ist das eine dauerhafte Sendung?
Das ist einmal im Monat. Die haben so ein Programm, das heißt Hörfenster. Und man kann dann einmal im Monat eine Stunde Radiosendung machen. Und dann habe ich dann, ich weiß nicht wie, habe ich das irgendwie im Internet gefunden, dass sowas gab. Dann habe ich dann geschrieben, dass ich dann gerne eine Salsa-Sendung machen will. Dann haben sie ja gesagt. Und dann sowas.
Fantastisch.
Ja, ja.
Fantastisch.
Und weil Radio X ist mehr so technomäßig und das ist eine gute Änderung im Programm, dass man ein bisschen andere Musik spielt. Die haben auch so verschiedene Weltmusik-Sendungen, aber von Salz haben die nichts. Und deswegen ist diese Nische, dass irgendwie da ist, dass das, ja.
Das war höchste Zeit, dass die eine Salsa-Sendung kriegen. Ja. Toll, toll.
Ja, das höre ich.
Fantastisch. Ja. Also da wäre ich auf jeden Fall, ich habe jetzt auf dem Hinweg im Auto auch Radio X gehört, ne, weil ich eben auch in Stimmung kommen wollte und wusste genau, dass du da demnächst auch on air bist.
Mein Plan ist, einmal im Monat das zu schaffen und dann gucken wir mal, wie das weitergeht.
Fantastisch.
Genau.
Fantastisch. Und ich habe so ein bisschen, also es ist wahrscheinlich ein bisschen restriktiv gedacht, aber als ich mich vorbereitet habe hier aufs Interview, dachte ich so, okay, einmal Hardcore-Punk und dann so Latin Salsa, Merengue und so. Und dann dachte ich mir, das sind ja 2 sehr unterschiedliche Genres. Wie passt das zusammen?
Eigentlich von Klang her ist es ein Unterschied, aber von Gedanke her, das ist nicht so auseinander. Also Salsa-Musik oder Latin Sound sozusagen. Das war seit Anfang an Armenmusik, also für arme Leute. Weil die Leute haben die Instrumenten einfach genommen und Musik gemacht. Und dann stand dann Rhythmus. Und weil alles aus Afrika kommt, das ist sehr reich in Rhythmus und in Klang. Das ist auch genauso, jeder kann was mitmachen. So wie bei Hardcore und Punk. Meistens Punk. Hardcore ist ein bisschen technischer. Aber Punk ist einfach machen, ne? Und diese Salsa-Bewegung oder diese kulturelle Bewegung mit Salsa, das kommt von den Leuten, das arm waren. Genau. Und das ist diese nicht so große Unterschied von Gedanken her, dass jeder kann was machen. Jeder kann, also Musik kann man machen mit allen, ne? Und arme Leute haben kein Geld für Instrumente, da haben dann eine leere Dose genommen oder einen Stuhl Holz genommen und damit Musik gemacht. Und das gehört zu dieser Zusammenhalt oder diese, was zusammen als Gruppe schaffen, so dass diese lateinamerikanische Musik oder diese Latin-Rhythmus so angefangen hat auch mit Punk irgendwie auch ein bisschen zu tun. Das ist genau dieselbe Gedanke. Einfach nur, was machen zusammen die Leute? Das, was mit Salsa dann als Salsa bekannt wurde, das war in den 70er Jahren. Und zwar von Kindern oder von Personen, das aus hauptsächlich Kuba und Puerto Rico gekommen sind, in USA, in New York. Und die haben aber in den Ghettos gewohnt. Und sich von den Eltern zu distanzieren, aber was Neues zu kreieren, dann kam dann das Salsa gewonnen wurde dann. Wir sind zweite Generation Latinos, wir sind aber nicht richtig Latinos, aber wir sind auch nicht richtig Amerikaner. Und was ist das? Das ist ein soziales Problem. Und das war in einem sozialen Kontext, das ziemlich schwer von Ausländern war damals. Immer noch, aber damals mehr. Und das ist dieser Kampf und die Musik von, also Salsa-Musik von den 70er Jahren war sehr, sehr politisch. Mit diese glückliche Klang. Und das ist das Ding, ne? Also wenn du zum Beispiel eine Punk-Band von den 70er Jahren, das ist auch politisch. In einen anderen Kontext. Oder in eine andere, wie soll ich das sagen? Also in eine andere soziale Kontext. Weil, die Musik gemacht haben in den 70er Jahren, waren auch Leute, die fast kaum Geld hatten. Aber der Unterschied ist, dass das war mehr so 11 Leute oder 12 Leute in einem Orchester und so weiter. Und damals in den 70er waren dann 5 Personen, die Musik gemacht haben. Ne? Und Punk ist auch so, dann nimmst du dein Instrument und versuch was. Ne? Irgendwas kommt. Und wenn man mehr dran ist, dann wird ein bisschen besser mit deinem Instrument spielen. Und von daher sehe ich, dass Salsa oder Latino-Musik nicht so anders ist als Punk. Vom Klang her schon, aber von Idee her, ne?
Faszinierend. Ja. Faszinierend. Mhm. Und wenn jetzt jemand dich live erleben will, also klar in Thessalonikos, dann findet man ganz, ganz viel großartige Musik da. Aber wenn die jetzt sagen, okay, Radio X reicht mir nicht, wir möchten mal Carlos live erleben. Wo finden die Termine, wo du als DJ auflegst?
Die Termine kommen einfach nur, es kommen einfach so. Also ich habe nicht so eine richtige Konzerte oder keine Ahnung, so Liste, wo ich das mache. Das kommt einfach so. Aber, und jetzt kommt ein Aber, weil ich habe Leute kennengelernt, dass auch diese Leidenschaft mit mir teilen. Wir haben eine Kollektiv gegründet, das heißt Frankfurt All Stars. Und wir sind 4 DJs, eine aus Venezuela, eine aus Kolumbien, ich, das auch Peru komme, und noch eine aus Serbien oder sowas. Ich bin nicht ganz sicher, also ist kein Latino, aber hat mit der Latino-Kultur sehr viel zu tun. Super nett alle, und wir haben uns vor einem Monat ungefähr kennengelernt. In einem Wochenende, das es in Frankfurt gab, hieß Salsa del Barrio. Und das war so Musikworkshops und es gab Lesungen und es gab Partys und Tanzworkshops. Und das wurde dann organisiert von einem Kollektiv, das heißt Son Obrero, und eine von denen wohnt in Frankfurt und die andere in Leipzig, glaube ich. Und die treffen sich immer und dann machen dann so verschiedene Sachen mit Musik, ne, mit Salsa. Und an diese Wochenende war ich dabei, die zwei Tage war ich dabei, ich habe dann beide Tage aufgelegt und dann habe ich dann Leute kennengelernt. Und dann habe ich gesagt, okay, wir gründen was. Und dann haben wir das gegründet. Und jetzt haben wir eine Party in Offenbach am 22. November im Radraum. Das ist in der Bleichstraße. Das ist von der Marktplatz ein bisschen so 5 Minuten zu Fuß von Marktplatz.
Ja.
Genau. Richtung Stadt, nicht Richtung Main.
Ja.
Und da nochmal, wie es Zufall ist oder Schicksal, wir haben uns getroffen eines Abends und wir haben gesagt, okay, was machen wir? Machen wir was zusammen? Ja, okay, dann habe ich dann diesen Namen Frankfurt All-Star gesagt, dass ich gerne haben will für unsere Gruppe oder für unser Kollektiv. Die waren alle einverstanden und einer von denen sagte, ich kenne eine Location in Offenbach, vielleicht fragen wir jetzt, ob wir dann ein Datum haben für eine Party. Dann sind wir dahin gegangen, haben gefragt und haben ja gesagt.
Fantastisch.
Und das war's.
Fantastisch.
Und jetzt machen wir unsere erste offizielle Party. Wir haben uns auch mehrmals jetzt getroffen, um zusammenzukommen, so ein bisschen zu freundschaftlichen und gucken, wie man dann was mischt und wie, also Zusammenarbeit sozusagen. Ne? Und das machen wir dann am 22. von 18 Uhr bis 0 Uhr.
Ja.
6 Stunden nur Party.
Also am 22., also die Folge wird erscheinen nach dem 22., aber ich hoffe mal, das wird jetzt die erste Party, aber nicht die letzte. Also
nicht die letzte. Also wir haben schon Pläne. Wir wissen schon, wohin wir wollen damit.
Also das war jetzt so der Teaser praktisch für jeden, der das hört. Ne? Genau, das Frankfurt All-Stars auf jeden Fall im Kopf behalten.
Ja, es ist cool, weil jeder hat schon, also jeder ist Schallplattensammler.
Mhm.
Also wir sind auf derselben Nenne. Also ich habe zum Beispiel Schallplatten, dass die anderen nicht haben. Und dann tauschen wir oder wir leihen uns die Sachen auch. Das ist wie ein Kollektiv. Ne? Also wir müssen dann wirklich gucken, dass das so funktioniert. Und weil ich sehr geprägt bin, mit Identität zu schaffen.
Mhm.
Also für mich ist wichtig, eine Design zu präsentieren zu den Leuten, dass das für uns was sagt, ne? Und ich habe einen Freund in Lima, das extrem gut mit Design ist und er manche Sachen für Ethnonomicos gearbeitet hat und für meine eigene Projekt, diese Radiosendung, das Casa Tumbao heißt, so Designs gemacht hat und ich habe ihn gefragt, willst du mit uns dann Teil davon sein, dass du die Designs machst? Also, ja, klar. Und dann es ist jetzt international geworden, weil er der einzige Person ist, das unsere Designs macht. Und wir haben jetzt sozusagen so eine Art, wie soll ich das sagen, das ist eine Image, das wir jetzt versuchen zu präsentieren, so mit den 70er-Jahre Fania All-Stars. Und deswegen kommt das, weil Fania war ein Label, das Salsa geprägt hat in den 70er-Jahren. Und die haben eine gewisse Font oder eine gewisse Image, dass wir nicht kopieren, aber so uns so hinrichten an diese Oldschool Salsa Feeling sozusagen.
Fantastisch.
Ja.
Hat
viel mit Marketing zu tun. Aber es funktioniert und ja, genau.
Ich komme nächstes Jahr auf jeden Fall zu einer Party.
Ja,
muss. Ja, ich kann zwar kein Salsa tanzen, aber ich glaube, nach sechs Stunden kann ich das.
Ist für uns auch wichtig. Also ich tanze, wenn ich hier tanze in Deutschland, sieht gut aus. Aber wenn ich in Callao tanze, nicht so, weil ich eigentlich nicht so, ich weiß nicht, also ich will mich nicht vergleichen, aber in dem Kontext, ich tanze nicht so richtig, wie man so tanzen muss.
Mhm.
Aber die Idee von diese Partys ist egal, ob du tanzen kannst oder nicht, das ist, dass du dahin gehst. Wenn du nicht tanzen willst, dann kannst du dich hinsetzen und Musik hören, was Neues entdecken und das so zu präsentieren, dass man nicht dahin geht, um zu zeigen, was man kann, sondern dass man dahin geht, um zu genießen die Zeit.
Mhm.
Und das ist, wo wir uns unterscheiden wollen von anderen Partys in Frankfurt, weil es ist immer so, diese 1, 2, 3 Schritte, dass man lernen muss und so ist Salsa und du musst dann 20 Drehungen machen, sonst tanzt du nicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen zu der Roots von Salsa gehen und zwar Hauspartys. Wenn du tanzen willst, tanzt du. Wenn du nicht tanzen willst, dann hörst du die Musik oder siehst du, wie die anderen tanzen und dass jeder sich wohlfühlt.
Mhm.
Das ist, was wir wollen, unbedingt dann damit schaffen.
Wieder sehr inklusiv, sehr demokratisch.
Muss, muss auf jeden Fall.
Schön,
ja.
Schön. Also, du hast ja gerade auch gesagt, ne, genau, in Lateinamerika, wenn man dich tanzen sieht, wäre vielleicht so, aber in Deutschland sähe es super aus. Wann bist du nach Deutschland gekommen? Wie kam das?
Also, das war in 2004 kam ich zum ersten Mal nach Deutschland, weil ich jemanden kennengelernt habe, das Deutsche war. Und damals war ich fertig mit alles, was ich erledigen wollte in Peru. Und dann dachte ich, okay, dann wir versuchen, unsere Beziehung dann in Deutschland zu führen. Ne? Hat schon ein paar Jahre geklappt und dann ist auseinandergegangen, weil beide schon gemerkt haben, dass es geht nicht weiter. Und es ist so, manchmal funktioniert das nicht. Damals war für mich ein Schock, klar, aber jetzt im Nachhinein, wo ich denke, das ist genau, was ich erleben musste und jetzt hier zu sitzen, zum Beispiel mit dir, weil sonst hätte das nicht passiert.
Ja, ja.
Genau, und dann war ich dann wieder in Peru, beziehungsweise in Lima, weil ich eigentlich nie den Wunsch hatte, woanders zu leben als in Lima. Hat sich nur ergeben. Und als die Beziehung nicht mehr funktioniert hat, war für mich klar, dann gehe ich zurück, wo ich hier gehöre, ne? Also nach Lima. Dann habe ich dann in dieser Zwischenzeit jemand Neues kennengelernt, wo mit dem ich dann zusammen gewohnt habe, das ist meine Frau, seit 17 Jahren schon.
Ja.
Und damals haben wir dann fast 2 Jahre in Peru gewohnt, zusammen. Und sie wollte was studieren, das nicht in Peru geklappt hat. Und ich war damals offen. Ich dachte so, okay, dann gehen wir dann zurück nach Deutschland. Ne? Und dann sind wir dann wieder nach Deutschland gekommen. Das war 2009, 2010 ungefähr.
Weil du hast auch erzählt, du hast jetzt gerade eben gesagt, ne, wenn du nicht deinen ersten Aufenthalt in Deutschland gehabt hättest, weil du hast gesagt, das war in Schwäbisch Gmünd.
Mhm,
ne, also kannst du nochmal erklären, warum das wichtig war, dass du deinen ersten Aufenthalt und die Beziehung, die nicht geklappt hat, hattest, damit du deine Frau kennengelernt hast, wie das zusammenhängt.
Ach so, ja, weil ich hatte einen Freundeskreis in Schwäbisch Gmünd. Und als ich zurück dann nach Peru geflogen bin, ein paar Monate später, schreibt mir eine Freundin von mir, von dieser Gruppe, ja, ich komme nach meiner Ausbildung mit einer Freundin von meiner Klasse, wir wollen eine lateinamerikanische Reise machen und wir wollen in Peru anfangen. Falls du in Lima bist, kannst du uns ein bisschen führen. Und ich war schon in Lima und ich dachte, okay, dann machen wir das. Und dann kam meine Freundin mit ihrer Freundin und da habe ich dann sie kennengelernt, aber damals war nichts. Also das war eine Person, eine Ex-Person. Ne? Aber wir sind dann zusammen gereist, ein bisschen in Peru und da hat sich dann was entwickelt. Dann.
Die Freundin der Freundin, ja.
Genau.
Auch, das klingt auch irgendwie nach Schicksal wieder, was du vorher...
das ist so, ja.
Und du hattest auch im Vorgespräch gesagt, also das ist ein Ausdruck auch von deiner Philosophie, nie Nein zu sagen. Und so.
Ja, ich habe das gelernt. Nach dieser Erfahrung habe ich dann gelernt, weil das Ding war, weil ich dann nicht vorgeplant habe oder nicht geplant habe, wieder nach Deutschland. Für mich war, okay, diese Zeit, mein Leben ist vorbei, ich bleibe, wo ich dann herkomme. Und dann sind wir zusammen dann gekommen, haben wir zusammen gewohnt und dann kam die Frage, was will ich von meinem Leben oder was will ich von dieser Beziehung? Soll ich dann wieder nach Deutschland? Soll ich nicht? Das war keine einfache Entscheidung, aber ich habe einfach das gemacht, was ich dann für richtig gehalten habe in dem Moment. Und das war ja das Versuchen wir nochmal. Also ich versuche jetzt diese Hemmungen, dass ich hatte, oder diese Angst, dass ich hatte, wegzumachen und sagen, okay, es ist eine neue Person, es ist ein neues Kapitel und vielleicht klappt das oder vielleicht nicht, das weiß ich auch nicht. Und weil ich sagte damals, nie wieder nach Deutschland, nie wieder mit einer deutschen Frau oder Person dann irgendwas, eine romantische Beziehung zu haben. Und dann musste ich dann lernen, dann lieber halte ich die Klappe. Dann sage ich nichts. Und dann lasse ich einfach machen oder lasse ich einfach passieren. Ja.
Und du hattest auch gesagt im Vorgespräch, dass du keine Erwartungen generell hast. Nee. Aber generell im Leben. Also jetzt
im Leben habe ich keine Erwartungen. Nee. Also Grunderwartungen schon, aber es ist nicht geprägt. Also ich lasse die Sachen, dass passieren, wird passieren sollen. Mhm. Klar habe ich Einfluss in manche Situationen und ich mache das auch. Aber es ist nicht so gezielt, dass ich irgendwie was erreichen musste in meinem Leben. Also, weil, und zurück zu, wo ich dann, oder wie ich dann großgezogen bin, man hätte nicht diesen Luxus, eine Erwartung zu haben, wenn du nicht weißt, ob, wenn du dann in die Schule gehst und eine Bombe kommt. Oder sowas in der Art, oder die Polizei kommt und dich nimmt, weil du keine Dokumente hast, oder sowas. Und deswegen haben meine Generation hat so geprägt, dass das nicht so viele Erwartungen hat. Man muss dann einfach laufen lassen.
Ja.
Ja. Funktioniert?
Ich glaube, das funktioniert besser, als rigide ein Ziel zu haben und dann versuchst du das Ziel zu erreichen. Dann ist es aber eigentlich gar nicht so, es geht eigentlich gar nicht so sehr ums Ziel, sondern um den Weg.
Ja, ne? Und das Ding ist, Enttäuschungen zu vermeiden. Weil wenn du dann also so sehe ich das, wenn man sich so viele Ziele oder so hohe Ziele sich setzt und nicht dahin kommt, ist voll traurig.
Ja.
Und das habe ich nicht.
Ja.
Ja.
Und umgedreht finde ich, das ist eine ganz große Lektion, die ich in den letzten 10 Jahren vielleicht gemerkt habe, ist, wenn du das Ziel erreichst, ist es, ja, manchmal ist es wirklich so toll, wie du gedacht hast, aber oft ist es dann auch so ein bisschen, ah, okay, das war jetzt vielleicht, das ist jetzt noch nicht so großartig, ne? Also oft ist meine Erfahrung, wirst du viel reicher beschenkt und bist viel begeisterter von den Geschenken, die das Leben dir bringt, wenn du nicht so krass an diesem Ziel festklebst, weil das Ziel vielleicht gar nicht so toll ist, wenn du hinkommst. Ne? Also das ist auch doch so ein Aspekt.
Ja. Ja. Nee, das ist Befreiung eigentlich.
Ja.
Ja.
Voll. Aber genau, du hast dann, also bist dann ungeplant nochmal nach Deutschland und dieses Mal nicht nach Schwäbisch Gmünd, sondern nach Frankfurt.
Nach Frankfurt, genau. Ja, das war schon
endlich nach Frankfurt.
Ja, schon ist schon was anderes. Also ich habe ehrlich gedacht, weil das war meine allererste Kontakt mit der deutschen Kultur, dass jedes Haus ein Pool hat und 3 Autos. Und wirklich, das ist alles, was ich gesehen habe.
Du, im Westend ist es ja der Quatsch.
Nee, ich weiß. Aber deswegen finde ich Frankfurt ziemlich cool, weil das ist echt eine Multikulti-Stadt und hat viele Einflüsse und ja.
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 Du hattest auch, das fand ich so nett, im Vorgespräch gesagt, du musstest einmal in deiner Schwäbisch-Gmünd-Zeit nach Offenbach fürs Visum. Und dass du ja, gedacht genau. Hast.
Dann habe ich gedacht, oh, die in Lima jetzt. Weil das war Chaos auch. Viele Leute auf der Straße, dreckig. Ja. Laut. Das war echt, wo ich dachte, oh, okay.
Und du hast aber trotzdem gesagt, für dich war es von Anfang an super wichtig, dich richtig zu integrieren, im Sinne von, du versuchst jetzt nicht die Latin-Community hier zu finden in Frankfurt, sondern...
Lustigerweise, ich wohne seit schon, 17 Jahren jetzt wieder hier. Und ich habe nie versucht, Kontakt mit, also nicht direkt Kontakt zu etablieren mit Leuten aus Lateinamerika oder Peru, weil für mich das war wichtig, mich zu integrieren, die deutsche Sprache zu kennen, also ein bisschen mächtig zu sein in das, weil ich gerne rede und das ich muss. Beim Lesen und Schreiben bin ich ein bisschen schlechter, aber mach nichts. Also Schreiben, naja, Lesen kann ich gut, also verstehen und reden gut. Aber das war für mich dann wirklich diese Wichtigkeit, Punkten, wo ich dachte, okay, wenn ich mich nur in meine Community, Latino Community, dann hier finde, das wäre der erste Moment schön. Aber ich wohne nicht dort. Ich wohne nicht mehr dort, ich bin hier. Und ich muss mich anpassen. Weil so funktioniert das Leben nicht. Wenn ich dann komme und sage, ja, weil ich Latino bin, so, das muss so und so gemacht werden. Dann bleibe ich lieber da, wo ich dann weiß, dass das funktioniert. Und jetzt, dass ich dann Leute kennengelernt habe, dass auch alle aus Amerika kommen, dass auch sich schon gut integrieren haben, das ist eine andere Ebene jetzt. Weil wir wissen schon, wie man hier funktionieren kann oder was, wie man, welche Sachen man machen muss oder wie man sich irgendwie präsentieren soll. Aber weil wir alle erwachsene Personen jetzt sind, wissen wir, okay, unsere Latinos Teil oder Seite von unserer Persönlichkeit ist da. Und es ist lustig, weil bei uns in der Gruppe, wir reden alle Spanisch. Aber manchmal kommen auch ein bisschen Deutsch hierher. Ne? Also weil manche Ausdrücke kann man nicht in Spanisch dann richtig ausdrücken wie auf Deutsch oder andersrum auch.
Ja.
Und das ist voll lustig und ich finde das super cool, dass ich jetzt in der Lage bin, Leute aus Lateinamerika kennenzulernen, wo ich mich dann wirklich wohlfühle. Weil meistens sind, und das habe ich auch die Erfahrung gemacht, sind Personen, die gekommen sind, nicht weil die dann direkt das wollten, sondern als Ausweg von Armut oder Krieg oder keine Ahnung was. Und dann hast du schon was anderes. Also dein Blick ist anders. Ne? Dann vermisst du dein Land, vermisst du deine Familie. Das auch okay ist und das ist auch in Ordnung, das zu vermissen. Aber das Gefühl von Vermissen musst dich nicht irgendwie verhindern, zu leben, wo du jetzt bist. Und das ist, was ich das nicht wirklich schön fand. Deswegen wollte ich mich ein bisschen distanzieren.
Ja, verstehe.
Weil ich nicht geplant habe, woanders zu leben. Hat sich nur ergeben. Und deswegen hatte ich diese, ich würde es auch Trauma nennen, nicht? Und jetzt, dass ich mit den Jungs von der Kollektiv zusammen bin, das ist schon anders.
Ja.
Ja.
Ja, verstehe ich. Das verstehe ich sehr, sehr gut, ja. Ja, ja. Und wir können aber nicht über Peru reden und Peru in Frankfurt reden, ohne über Essen zu reden. Lateinamerikanische Küche ist ja sowieso köstlich, aber Peru ist ja nochmal bekannt als so der Foodie-Himmel.
Ja.
Genau, und Lima ist so der Foodie-Hotspot. Also ich habe mal recherchiert, ich habe in Frankfurt 3 peruanische Restaurants recherchiert. Mhm. 2 kenne ich, La Preferida und La Sevi und Aventura habe ich jetzt auch gefunden. Das sind sogar so ein Brunch-Hotspot oder Brunch-Brunch-Café. Das ist, glaube ich, im Bahnhofsviertel, genau.
Echt?
Weil ich auch noch, ich glaube, die sind, ich weiß nicht, ob die neu sind. Ich will es mal ausprobieren. Aber du hast gesagt, du genießt lieber zu Hause peruanische Küche.
Ja.
Genau. Was sind so deine Favorites?
Ich esse Reis ohne Ende. Also, es ist das kulturell bedingt. Also, wir essen viel, viel, viel Reis.
Mhm.
2-mal am Tag, wenn es geht.
2-mal am Tag Reis?
Ja, ja.
Okay.
Ja. Und ich liebe alles mit Fleisch, Kartoffel. Also, das Ding ist, und das ist auch eine sehr soziale Komponente, das wir haben. Wir teilen gerne.
Mhm.
Ja. Und Essen ist zentral, also für uns, ne? Weil wir viele, viele Jahre oder ja, Situationen haben, wo das nicht genug war. Und das haben wir dann irgendwie gemeistert, dann zusammenzuschaffen, dass wir genug Essen bekommen haben für alle. Und da steht diese Experimentation, diese, was können wir dann zusammentun, dass wir dann satt sind, ne?
Mhm.
Und das ist der zentrale Punkt von unserer Küche, diese Experimentation mit verschiedenen Sachen, dass wir dann zur Verfügung hatten. Das Essen in Peru ist seit 25 Jahren richtig, richtig hoch. Das ist diese Image, das Peru hat, dass das diese Paradies ist. Es ist tatsächlich so. Du kannst wirklich in jeder Ecke was essen, was Leckeres essen, was Gesundes auch. Das ist im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel, wo sehr, sehr prozessiertes Essen ist. Wir haben das nicht. Wir haben nicht das, dass du in ein Restaurant gehst und du weißt, dass das frisch gekocht ist. Und das ist nicht das etwas, das zum Beispiel für mich total stressig am Anfang war, als ich in Deutschland war, dass wenn du in ein Restaurant gehst, musst du 40 Minuten auf ein Essen warten, weil die bereiten das vor und so weiter und so fort, das verstehe ich auch. Aber für mich war, ich gehe zu einem Restaurant, bestelle ich das und in 3 Minuten habe ich mein Essen. Nicht, weil nicht frisch ist, sondern weil die dann voll gekocht haben, morgens oder einen Tag vorher. Und das spricht auch, dass das Geschmack anders ist.
Ja.
Und dann fühlst du, dass das wirklich frisch ist. Wir haben sehr viele Einflüsse von Afrika in Essen, von China, von Japan in Essen. Und es gibt zum Beispiel etwas, was ich liebe, das heißt Chifa. Das ist diese Mischung zwischen peruanischer Koch, also Ahnenkoch mit japanischer oder chinesisch. Und das heißt Chifa. Und Chifa findest du überall. Mhm. Chifas, diese Restaurants findest du überall. Und das ist Reis mit alles Mögliche drin. Hm.
Das finde ich total spannend, weil ich erinnere mich, vor Frankfurt haben wir ja in London gewohnt und da war das Riesending waren peruanisch-japanische Fusion-Restaurants und ich habe immer gedacht, das ist komplett random.
Nee, eigentlich nicht. Das hat viel, viel zu tun, weil das ein Anschluss war, weil die Japaner und Chinesen nach Peru gekommen sind, und Straßen zu bauen. Als Teilarbeiter
Kamen
die. Ganz viele. Dann haben die eine Gegend in Lima erworben, sozusagen. Und die haben dann alle da gewohnt. Und weil die dann schlechte Arbeitsbedingungen hatten, die mussten dann essen, was es gab. Und es gab fast nichts. Und deswegen haben die dann von der Kriolium essen, mit dem chinesischen Essenrest sozusagen, alles gemischt und dann kamen extrem viele leckere Sachen.
Spannend. Ja. Ah, okay. Jetzt
also ich muss sagen, wenn ich dann weiß, ich fliege nach Peru, ich mache 2 oder 3 Monate davor eine kleine Diät.
Wirklich?
Wirklich. Ich mache sehr viel Sport. Überhaupt. Ich mache Sport, aber wenn ich weiß, okay, ich fliege, keine Ahnung, in Januar nach Peru, dann fange ich mit meinem ein bisschen weniger zu essen, ein bisschen mehr Sport zu machen. Weil wenn ich da bin, ich esse nur.
Ja.
Ich esse den ganzen Tag.
Ja.
Alles, was es gibt, alles. Egal, was es ist, ich kaufe das und esse ich. Ja. Und es ist so weit. Wir haben so Frühstück, eine Frühstück-Spezialität, das heißt Pan con Chicharrón. Und das ist Brot mit Fleisch, also gekriegte Fleisch mit Süßkartoffelchips. Ja, das ist so wie Roast.
Roast Beef?
Irgend sowas.
Ja.
Aber wie frühstücken das? Und das, diese Frühstück kommt das mit so einem Sandwich, so 3 Stück Sandwich und 1 Liter Papayasaft. Frisch gepresst. Und das kauft man in Callao, wo ich herkomme, in eine ganz große Markthalle. Und am Ende sind die Chinesen und Japaner. Und die machen das. Und jedes Mal, wenn ich komme, dann ich sage meine Schwester, ey, kauf mir was. Dann, wenn du mich abholst und verkaufst, dann hast du das für mich. Und das ist das allererste, wenn ich in Flughafen in Lima bin. Das ist das allererste, dass ich esse, das Pan con Chicharrón, das meine Schwester für mich kauft. Und dann fängt das an. Ja.
Das liebe ich. Das ist so ein cooles Ritual.
Ja, das hat sich als Ritual etabliert, wirklich.
Das ist echt voll cool. Also Landesexperte, das ist genial.
Egal, um wie viel Uhr ist das. Dann kaufe ich das. Also kaufe meine Schwester das und dann esse ich das als, wir begrüßen uns klar und dann, wo ist mein Pan con Chicharrón, komm her. Und dann essen wir dann im Flughafen, esse ich das.
Fantastisch.
Genau, und dann nehmen wir ein Taxi und so weiter. Also das.
Ich gucke mal, ob ich ein Rezept finde online und das dann verlinke. Das klingt gut.
Lustigerweise, es gab so eine dumme, keine Ahnung, wie soll ich das sagen, so ein, was ist der beste Frühstück der Welt, gab das.
Ein Wettbewerb?
Ja, ein Wettbewerb vor ein paar Monaten.
Ja.
Und diese Pan con Chicharrón hat das erste Platz gewonnen.
Ha!
Irgendjemand hat es ja ausgedacht.
Ja.
Und sie hat so Vergleiche mit verschiedenen anderen, also mit Empanada, mit Arepa und so weiter von verschiedenen Ländern. Und anscheinend Peru hat gewonnen, der erste Platz.
Fantastisch.
Unglaublich.
Fantastisch.
Und ich weiß nicht so, weil das zu lecker ist.
Ja, wunderbar. Also ich würde sagen, ich krieg langsam wieder Hunger. Ich habe zwar erst gefrühstückt, aber ich krieg schon wieder Hunger. Genau, wir haben eben auch gesprochen über, genau, du machst eigentlich wenig Pläne und keine Erwartung. Aber ein Plan gibt's ja für nächstes Jahr, weil Ente ist an Nomikos. Hast du gesagt, 30 Jahre?
30 Jahre, ja.
Und was ist dein Plan, um das zu feiern?
Also wir haben die Tickets nach Peru gekauft schon vor 2 Wochen.
Fantastisch.
Ja, wir fliegen die, also meine ganze Familie fliegt dahin und ich will ein Konzert machen. Und zwar, wenn alles gut klappt, 2 Tage, weiß ich nicht genau, weil wir haben nur 2 Wochen in Peru, weil Ferien sind und so weiter. Aber ich werde dann ein riesiges Konzert machen.
Okay.
Mit ungefähr so 12 Bands. Es muss dann wirklich von 8 Uhr abends bis 3 Uhr morgens oder so.
Fantastisch.
Ja, ja. Und da werde ich dann auch, so wie ich dann immer Konzerte machen, so ein riesiger Tisch für das verschiedene Bands, den Sachen verkaufen. Ich werde auch Merch machen, also heißt T-Shirts und Fanzines und alles. Und es muss gratis sein.
Das ist so wieder back to the roots.
Ja, ja.
Und weißt du, was ich denke? Wer weiß, welche 15-jährige, 16-jährige Person vielleicht dann zufällig bei dem Festival vorbeikommt und dann inspiriert wird für die nächste Generation.
Das ist genau was ich will. Also ich will, dass das wie ein Beispiel ist, dass man was erreichen kann, ohne so groß irgendwie Pläne zu machen. Also ja, es ist für mich echt unglaublich, dass das jetzt 30 Jahre sind. Also jetzt 29, aber ich denke, ist schon fast 30. Ich habe nicht gedacht, dass das so lang. Also das Ding ist, ich kann nicht weg davon, weil das ein Teil von meiner Persönlichkeit ist. Es ist ein Teil von meiner Leidenschaft. Es geht nicht. Also vielleicht mache ich weniger mit den Jahren, aber ich werde dann immer wieder was machen. Also es wird nicht weggehen. Das geht nicht.
Was für ein schöner Gedanke.
Ja.
In Deutschland gratuliert man ja noch nicht im Vorhinein, deswegen nächstes Jahr.
Du kannst jetzt.
Also dann herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Und auf die nächsten 30 Jahre.
Ja, ja, hoffentlich schon, ja.
Ja, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke, ich danke dir. Das war schön.
Danke.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Carlos auch so viel Spaß gemacht wie mir. Ja, die Wall of Death werde ich wahrscheinlich nicht ausprobieren, aber bestimmt mal ein veganes Pan con Chicharron. Wie immer findet ihr alle Links und auch eine schriftliche Zusammenfassung auf Deutsch, Englisch und dieses Mal auch auf Spanisch auf www.globalvillage069.de. Das ist gedacht für alle, die dem Gespräch auf Deutsch vielleicht noch nicht so gut folgen können. Ja, und wenn ihr Feedback, Anregungen oder Ideen für GästInnen habt, dann schreibt mir an kontakt@globalvillage069.de oder kontaktiert mich gerne bei Instagram. Ja, und noch eine ganz wichtige Bitte zum Schluss. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie weiter und, das ist am allerwichtigsten, abonniert diesen Podcast und lasst mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Denn das hilft sehr dabei, dass auch andere auf Global Village 069 aufmerksam werden und dann auch mit uns auf Weltreise durch Frankfurt kommen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.